Wenn wir nicht wirklich sofort anfangen, unser ganzes Leben grundlegend zu überdenken in Richtung Klimaschutz, wird es nicht ohne gigantische Schäden abgehen. Es ist auf jeden Fall apokalyptisch. Also sie wollen nicht in dem Massenaussterben leben. Aber wir sind jetzt tatsächlich auf dem Weg in diese Richtung.
Feldforschung. Podcast vom Verlag Nürnberger Presse.
Hallo bei Feldforschung, dem Wissenschaftspodcast vom Verlag Nürnberger Presse. Wir gehen mit Forschenden raus aus ihren Laboren und Büros hinein in die Welt. Dorthin, wo ihre Forschung eingesetzt und beobachtbar wird. Heute sind wir dafür besonders weit rausgefahren, bis in die fränkische Schweiz. Genauer gesagt nach Streitberg bei Ebermannstadt. Wir treffen hier am Müllersfelsen gleich Professor Wolfgang Kiesling. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Paläo-Umwelt am Geozentrum Nordbayern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Professor Kiesling ist also Paläontologe. Was das bedeutet und warum der Blick in die Vergangenheit uns auch das ein oder andere über unsere Zukunft in Zeiten des Klimawandels verraten kann, sagt er uns hoffentlich gleich selbst. Hallo, Professor Kiesling.
Grüße Sie, Herr Volkert.
Herr Kiesling, die Indiana-Jones-Filme unter anderem dürften die Archäologie bei vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich bekannt gemacht haben. Die Paläontologie, die ja Ihr Forschungsfeld ist, dürfte weniger Leuten bekannt sein. Vielleicht können Sie zum Einstieg mal kurz erklären, was hat es überhaupt mit Paläontologie auf sich?
Naja, wörtlich übersetzt heißt es die Lehre des alten Seienden. Letztlich geht es um Leben in der Vergangenheit, alle möglichen Organismen. Die Abgrenzung zur Archäologie ist fließend, also wir haben deutlich ältere Sachen, wir beziehen uns eben auf Zehntausende bis Millionen von Jahren Vergangenheit, während in der Archäologie geht es eben Tausende, vielleicht Zehntausende Jahre zurück.
Und der Unterschied zur Geologie, wer ist der zu treffen?
Ja, wir sind eigentlich eine Teildisziplin der Geologie, manchmal sehr zum Bedauern von uns, weil wir sehen uns inzwischen mehr als biologische Wissenschaft, als Paläobiologie tatsächlich. Aber natürlich sind wir auch Geologen, trainiert, ausgebildete Geologen, denn wir müssen ja letztlich unsere Fossilien aus Gesteinen ziehen. Das heißt, wir müssen Gesteine verstehen. Wir müssen verstehen, wie wir die zeitlich einordnen können und vor allen Dingen dann aus den Gesteinen die Paläo-Umwelt, und das ist ja letztlich auch mein Lehrstuhl, ableiten können.
Zu Ihrem Lehrstuhl und Ihrer Teildisziplin kommen wir gleich noch. Wie sieht denn die alltägliche Arbeit eines Paläontologen aus, beziehungsweise wo arbeiten Paläontologen überhaupt?
Also die Einsatzbereiche sind sehr vielfältig. Tatsächlich war früher der Traum-Einsatzbereich für einen Paläontologen in der Ölindustrie, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wir sind dazu ausgebildet, eben Gesteinsschichten genau zu datieren anhand der Fossilien und diese Schichten, die dann zum Beispiel Erdöllagerstätten bilden, dann auch wiederzufinden in Bereichen, die man eben nicht unbedingt sieht. Also das ist ein Bereich, Ausbeutung der Erde. Wobei sich jetzt das Berufsbild sehr gewandelt hat. Wir haben eben gemerkt, wir können mit unserer Forschung Beiträge zur Klimafolgenforschung leisten. Andere Einsatzgebiete für Paläontologen sind in Museen beispielsweise, wo wir eben direkt an den Organismen, an den Fossilien Forschung betreiben. Und da geht es vor allen Dingen darum, die Stammesgeschichte der Fossilien zu entschlüsseln. Was ist mit wem, wie gut verwandt und wann hat sich das in der Zeit voneinander abgespalten? Es geht eben darum zu beurteilen, wie auf Umweltveränderungen die Biodiversität reagiert hat. Paläobiodiversität ist ein ganz großes Thema für uns. Wann gab es die großen Aussterbeereignisse? Warum gab es diese Aussterbeereignisse? Welche Organismen sind eben besonders empfindlich gegenüber Umweltveränderungen? All das sind ganz wichtige Forschungsgebiete. Und dann gibt es natürlich ein bisschen das verstaubte Image der Paläontologie, dass wir einfach am Fossil selber sehr viel beschreibend arbeiten. Also zum Beispiel Dinosaurier, ja, das ist ja immer noch das ganz große Thema, weshalb so viele Kinder gerne Paläontologen werden wollen. Knochen ausbuddeln, Ausgrabungen machen und dann hinterher diesen Organismus rekonstruieren und dann eben wieder eine neue Art aufzustellen. Das ist tatsächlich immer noch großes Arbeitsgebiet.
Sie haben gesagt, Zeitspannen reden wir davon ab 100.000 Jahren und weiter zurück?
Ja, wie gesagt, der Übergang ist fließend. Es gibt auch Paläontologen, die im Holozän arbeiten. Das heißt, in den letzten 10.000 Jahren und da irgendwelche zusammen mit Archäologen fossilen Überreste von Tieren anschauen, während die Archäologen sich eher mit den menschlichen, kulturellen Hinterlassenschaften beschäftigen. Aber üblicherweise gehen wir in die Jahrmillionen bis Jahrhunderte, Jahrmillionen zurück. Hier zum Beispiel der Müllersfelsen ist etwa 150 Millionen Jahre alt.
Da haben Sie den Müllersfelsen schon direkt angesprochen, vor dem wir hier stehen. Warum ist der Müllersfelsen für Paläontologen, beziehungsweise ich denke, er steht eher exemplarisch für viele Felsformationen, die es hier gibt in der Fränkischen Schweiz. Aber warum ist das besonders spannend für Paläontologen?
Der Müllersfelsen ist tatsächlich was wirklich Besonderes. Nicht nur als Beispiel für das, was wir in der Fränkischen Schweiz haben, sondern weil er ein Riff darstellt. Und tatsächlich sind Riffe heute die bedrohtesten durch den Klimawandel, Korallenriffe. Dieser Müllersfelsen ist allerdings ein Schwammriff. Und das ist insofern auch interessant, weil man sagt, die Schwämme sind die zukünftigen Gewinner des Klimawandels. Und das sind so Dinge, die können wir hier tatsächlich vor Ort überprüfen.
Beschreiben wir es vielleicht ein bisschen szenisch. Man hört wahrscheinlich im Hintergrund, ich vermute, es ist eine Bundesstraße. Ansonsten ist aber hier viel unberührte Natur. Wir mussten uns den Weg hier hoch leicht erkämpfen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sah es damals aus? Hier war früher ein Ozean, ist das korrekt?
Ja, ein Schelfmeer. Über die Wassertiefe dieses Schelfmeers wird intensiv gestritten. Ich bin der Ansicht, als diese Schwämme hier gewachsen sind, waren wir in gut 80 bis 100 Meter Wassertiefe. Manche meinen, wir wären fast an der Wasseroberfläche gewesen. Das passt aber eigentlich nicht zusammen mit den fossilen Befunden. Also wir hatten ein Schelfmeer, die Alpen gab es noch nicht. Wir hatten ein Schelfmeer, was praktisch gegangen ist bis zum heutigen Mittelmeer. Damals hieß es noch Tethys-Ozean, also freie Sicht bis zum großen Ozean. Und nach Norden hin gab es eine kleine Landmasse, die das Ganze dann vom norddeutschen Bereich abgegrenzt hat. Auf der Landmasse haben auch Dinosaurier gelebt, Flugsaurier und auch der Archaeopteryx, den wir zum Beispiel dann in Solnhofen finden. Die Solnhofener Lagune ist ein bisschen jünger als dieses Schwammriff, aber nicht viel.
Aber wir stünden jetzt hier auf dem Meeresgrund.
Dieses Meeresgrund, wie gesagt, ich denke, wir wären in 100 Meter Wassertiefe. Das wäre ziemlich dunkel hier, trübe, düster, aber reich an Nahrung, das Wasser für die Schwämme, denn die brauchen letztlich viel Nahrung.
Die Formation hier stammt aus einer Zeit quasi, oder die ist nicht über mehrere?
Doch, die stammt aus der Zeit des oberen Jura. Ja, aber natürlich ist das hier älter als das hier. Und die Zeit, die dazwischen liegt, ja, das ist tatsächlich so eine große Frage. Wie viel Zeit liegt denn jetzt dazwischen? Also wir haben hier... Also
wir sehen hier kurz als Beschreibung, sehen hier ungefähr eine 3-4 Meter hohe Felsformation und drüber der, ich kann es schwer abschätzen, wie weit es hochgeht, aber ein sehr viel höherer
40
Überhang.
40 Meter. Ja. Mhm. 40 Meter hohe Müllersfelsen, da liegen etwa 5 Millionen Jahre drin in dieser Bildung von hier unten bis ganz nach oben. Ja, also es ist nicht sehr viel Zeit, aber es ist doch beachtlich. Ja.
Da sieht man, in welchen Zeitspannen Sie denken. Sie sagen, es ist ein Schwammriff. Gibt es dann auch andere Fossilien oder Versteinerungen, die man hier finden kann, hier auch im Müllersfelsen?
Ja, also Schwämme sind so das Bezeichnende als Riffbildner, aber sie können natürlich sehr, sehr viele Ammoniten finden. Sie können auch Brachiopoden beispielsweise finden, werden auch Lampenmuscheln genannt, wobei sie mit Muscheln überhaupt nicht näher verwandt sind. Muscheln selber können sie natürlich auch finden. Das sind so die typischen Fossilien, die Sie hier haben.
Ammoniten haben Sie gesagt. Was sind Ammoniten?
Ammoniten bezeichnen manche mal als Schnecke. Die schauen aus wie so eine aufgerollte Schnecke, sind aber in Wirklichkeit Tintenfische gewesen mit einer Außenschale und sind in großen Schwärmen durch die jurassischen Meere gegondelt. Soll ich Ihnen mal was zeigen?
Ja, genau. Sehr gerne.
Sonst glauben Sie mir ja gar nicht, dass es ein Schwammriff ist. Ja? Man kann hier immer viel reden. Aber die Schwämme, die sehen Sie halt hier sehr schön. Hier sind es eher, die sieht so aus wie Platten, aber sie sehen genauso auch so zylindrische Gebilde. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, da oben zum Beispiel, der liegt jetzt so drin. Ja. Also das sind keine mikroskopisch kleinen, das sind richtig große Strukturen hier, die eben dieses Gestein aufbauen.
Das sieht, ja, sieht richtig geschichtet aus fast, oder?
Ja, ja, das ist geschichtet, aber tatsächlich im Riftbereich selber sollte es die Schichtung sich verlieren. Hier sehen Sie es, die Schwämme deswegen so gut, weil das Hintergrundmaterial ist Mergel. Mergel ist ein Gemisch aus Ton und Kalk. Und wenn das fester Kalk ist, dann sehen Sie eben die Schwämme sehr viel schwerer. Ja? Und das ist jetzt nicht nur hier so, sondern eigentlich der ganze Fels. Und Sie können dann auch bestimmen, welche Art von Schwämmen es sind. Hier sehen Sie aber auch die Schwierigkeit. Wie kriegen Sie jetzt diese Schwämme aus dem Gestein raus ins Labor? Ja? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Und wer will auch nicht so viel kaputt machen? Ist ja hier auch ein beliebter Kletterfelsen. Ja, manchmal komme ich mit Studierenden her, wo die dann so Techniken lernen, wie wir quantitativ im Gelände aufnehmen. Denn es reicht eben auch nicht mehr, einfach nur hinzugehen und zufällig irgendwelche Proben abzuschlagen, sondern wir müssen ein möglichst quantitatives Bild uns machen. Ich habe jetzt zwar kein Seil dabei, aber so ein Maßband. Mhm. Das hängen wir dann hin, das wird fixiert. Und dann wird eben tatsächlich direkt unter den, macht man normalerweise in so 10 cm Abständen, was ist direkt darunter zu finden. Und dann kriegen wir eine zufällige Stichprobe von dem, was da ist und können dann eben genau bestimmen, wie viele Schwämme pro Gesteinseinheit praktisch da sind.
Sie sehen natürlich aber nur die Oberfläche.
Ja, ja, ja. Wir müssen schon sehr genau dann immer hinschauen und gelegentlich auch mal dran klopfen. Mhm. Also ohne Hammer geht's nicht. Ich kann den Hammer ja mal auspacken.
Ja.
Wenn wir dann an der Oberfläche was sehen, wo wir uns nicht sicher sind, was das ist, ja, dann klopfen wir da was ab. Ja. Und dann der Mutige, das sage ich meinen Studenten, sie sind die Ersten, die das seit 150 Millionen Jahren berühren. Die frische Fläche wohlbemerkt, nicht die Oberfläche. Dann geht man mit der Zunge ran, Lupe raus und schaut dann, was man hier zu finden hat. Ja?
Ja. Die Zunge für...
Um es feucht zu machen, damit, das, damit man besser reinschauen kann in das Gestein. Ne? Also das ist... Gang und gäbe bei uns, damit es schneller geht. Man kann auch Wasser mitnehmen, wenn man Etepetete ist. Aber wie gesagt, das ist ja steril. Mhm. Sie haben ja hier eine Oberfläche, die ganz frisch, wie gesagt, seit 150 Millionen Jahren praktisch unberührt ist. Da sind vielleicht mal irgendwelche Wässer reingesickert, aber das war es dann auch
aber schon. An diesem daumengroßen Stück Gestein haben Sie jetzt aber nichts Spannendes beobachten können.
Doch, also was ich jetzt gesehen habe, aber das würden Sie wahrscheinlich nicht sehen, Sie müssen erst lernen, in das Gestein reinzuschauen. Ist ein Hinweis auf eine relativ hohe Wasserenergie, was mich jetzt tatsächlich ein bisschen verwirrt hat, weil ich habe gerade gesagt, 80 Meter Wassertiefe, da ist es normalerweise ruhig. Aber wenn Sie gröbere Komponenten in dem Kalkstein haben, also kleine Muschelschalen praktisch, die umgelagert wurden, ganz dicht gepackt, wir nennen das auch Packstone tatsächlich, dann ist das immer ein Hinweis auf doch bewegtes Wasser.
Also vielleicht die kleine Revolution hier gerade.
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde eher vermuten, dass das was mit Strömungen zu tun hat im Tieferen. Also es ist jetzt nicht irgendwelche Wellenbewegung.
Jetzt haben wir hier über die Fränkische Schweiz gesprochen, dass es für Sie ein spannendes Gebiet ist. Welche Orte sind denn noch so spannend in Europa oder auf der Welt? Kann man da einzelne Gebiete nennen oder ist alles für Sie interessant?
Also ich würde sagen, es ist alles interessant. Es ist allerdings so, wir haben ja immer gezielte Fragestellungen. Und um diese Fragestellungen zu beantworten, suchen wir uns entsprechend unsere Ziele raus. Ich war zum Beispiel jetzt vor 2 Jahren in Apulien unterwegs mit Studenten. Und da haben wir tatsächlich dann Masterarbeit und eine Bachelorarbeit hier durchführen lassen. Und da ging es drum an Korallenriffen. Hier gibt es ja keine Korallenriffe. Ja, das ist das Problem. Aber an Korallenriffen dann... das erste Mal im Fossilen zu beurteilen, wie eigentlich die Raten, die Wachstumsraten von so einem Korallenriff waren. Und da muss man eben sich die Regionen raussuchen, wo sind die besonders gut aufgeschlossen. Dann sucht man sich natürlich lokale Kollegen aus Italien, die einem dann helfen, die dann auch mit auf die Papers kommen, die man dann publiziert. Ja. Also ich hatte auch ein Forschungsprojekt in der Südsee tatsächlich, wo wir alles voller Korallenriffe haben. die Möglichkeit haben, die heutigen Korallenriffe aber direkt vor Ort mit den fossilen Korallenriffen zu vergleichen. Denn dort diese Felsen, die Kalkfelsen in der Südsee, sind genauso versteinerte Korallenriffe. Und was uns damals interessiert hat, was hat der Klimawandel eigentlich denen schon damals angetan? Denn wir hatten...
Wann war das?
Also das ist sehr jung, für mich gesprochen sehr jung. Also das,
erst vor einer Million Jahren.
Nein, 130.000 Jahre tatsächlich, aus der letzten Zwischeneiszeit. Ja, die letzte Zwischeneiszeit ist eine Warmzeit gewesen, die mit unserer jetzigen Warmzeit vergleichbar ist, vielleicht sogar ein bisschen wärmer noch war. Und dann können wir eben sehen, wie hat es damals schon die Korallen beeinträchtigt. Korallen sind ja heute mit die empfindlichsten Organismen gegenüber dem Klimawandel, vermutlich weil sie eben diese Symbiose mit den Algen eingehen, die dann sehr fragil ist bei rapiden Erwärmungen. Und da konnten wir dann ganz gut ablesen, was damals schon passiert ist, dass nämlich am Äquator die Diversität zurückgegangen ist, dass die Fauna praktisch verarmt ist und die Korallen in höhere Breiten abgewandert sind. Also das schon vor 130.000 Jahren, ohne dass jetzt menschgemachter Klimawandel im Spiel war.
Wir haben das Gebiet jetzt schon immer wieder gestreift, die Paläoklimatologie bzw. Umweltpaläontologie. Kann man diese zwei Begrifflichkeiten überhaupt in einem Satz nennen oder trete ich damit einer der beiden Disziplinen auf den Schlips?
Nee, unbedingt. Das sollen sie sogar. Nur ist bei mir immer wichtig, dass der Teilbereich, den ich vertrete, hauptsächlich sich mit Klimafolgen beschäftigt. Nicht so sehr die Klimaforschung selber, also wie hat sich das Klima verändert. Da gibt es zwar viele Kollegen, die das auch machen, aber mich interessiert eher, wie hat Klimawandel sich ausgewirkt damals auf das Leben.
Und daraus ziehen Sie dann Rückschlüsse, wie sich der derzeitige Klimawandel auf die ganze Biodiversität der Erde auswirken wird.
Ja, ja. Also das ist natürlich, es ist nicht ganz direkt und einfach möglich, weil es über die Zeiten haben sich ja die Rahmenbedingungen auch verändert. Aber wir können tatsächlich durch Vergleich von mehreren Warmphasen in der Vergangenheit sehen, was kann man verallgemeinern und was ist praktisch einmalig oder nur für diese Zeittype.
Da vielleicht die ganz grundsätzliche Frage, woran können Sie erkennen, dieser Ammonit kommt aus einer Warmphase oder?
Also das können wir beispielsweise herauskriegen, indem wir Isotopenmessungen durchführen, das sind geochemische Untersuchungen, an fossilen Schalen, wenn die erhalten sind. Und da die Sauerstoffisotope verraten uns eben direkt die Temperatur, die damals geherrscht hat. Und da reicht natürlich ein Messwert nicht aus, weil da kann man auch mal zum Beispiel eine schlechte Jahreszeit erwischt haben oder sowas. Man braucht Hunderte und Tausende von Messwerten, um dann so eine Klimakurve zu rekonstruieren. Und tatsächlich sind die robusten Klimakurven für diese Hunderten von Jahrmillionen erst so in den letzten 20 Jahren wirklich etabliert worden. Das hat ziemlich lang gedauert. Das sind ja Lebenswerke, die da dahinter stecken. Ne?
Der derzeitige Klimawandel, da gibt es den Faktor Mensch, der da mit reinspielt. Den gab es ja in den Zeitspannen, die Sie sich anschauen, noch nicht. Inwiefern erschwert das eine Vergleichbarkeit oder macht es dies überhaupt möglich?
Das ist tatsächlich ziemlich knifflig, denn der Mensch wirkt ja nicht nur, indem er Treibhausgase in die Welt pumpt, sondern auch, indem er direkt auf zum Beispiel Biodiversität einwirkt, indem er eben Landnutzung verändert, indem er die Meere ausbeutet und überfischt. All das hat natürlich genauso oder sogar noch stärkere negative Auswirkungen auf die Biodiversität, als es derzeit der Klimawandel hat. Aber das ist für uns auch ein bisschen der Vorteil, denn wir können dadurch, dass es damals noch keine Menschen gab, besser beurteilen, was wirklich der Klimawandel selber angerichtet hat und vermutlich anrichten wird in Zukunft, ohne dass wir diese Zusatzfaktoren jetzt noch haben. Und das wird gerade eben durch so Organisationen wie den Weltklimarat sehr nachgefragt, weil die wollen ja wissen, was macht jetzt der Klimawandel? Die wollen nicht wissen, was macht jetzt die Überfischung der Meere.
Was ich mir angelesen habe, war, dass früher sich Ökosysteme dadurch, dass Klimaveränderungen langsamer, träger vorangegangen sind, sich besser anpassen konnte oder zielgenauer an neue Bedingungen dann anpassen konnte, weil sie mehr Zeit dafür hatten. Jetzt geht es deutlich schneller, denke ich, ist wissenschaftlicher Konsens. Oder ist das nicht so?
Da habe ich eine sehr klare, ich will nicht sagen Meinung dazu, sondern Ergebnisse, die sagen, dass wir diese Raten heute und früher nicht direkt miteinander vergleichen können. Denn es ist zwangsläufig so, dass wenn ich etwas über einen längeren Zeitraum betrachte, dass scheinbar die Rate deutlich geringer ist, als wenn ich es über einen kurzen Zeitraum betrachte. Es ist außer Frage, dass wenn wir hier über die Klimaveränderungen reden, die hier zum Beispiel im Müllersfelsen drin stecken, dass das wahrscheinlich sehr graduelle, recht langsame Veränderungen waren. Aber es gab auch Ereignisse in der Erdgeschichte, und das ist das, woran wir wirklich sehr stark forschen, wo das sehr, sehr schnell ging. Natürlich im Vergleich zum heutigen scheinbar immer noch langsamer, aber immerhin schnell genug, dass bis zu 80% aller Arten auf der Erde ausgestorben sind. Also da muss ja irgendwo eine große Geschwindigkeit drin gewesen sein, die deutlich schneller war als irgendwelche Anpassungsmöglichkeiten.
Und wann war das?
Das war am Ende des Perms, diese ganz große Klimakatastrophe, die etwa 250 Millionen Jahre vor heute stattgefunden hat.
War das Ende der Dinosaurier?
Nein, noch deutlich früher.
Okay.
Die Dinosaurier, die wurden ja nicht durch Klimawandel oder zumindest nicht direkt durch Klimawandel ausgelöscht, sondern das war ja ein Meteoriteneinschlag, der dann die Erde verdunkelt hat und dann zu einer gigantischen Abkühlung geführt hat. Das muss man, darf man auch nicht vergessen. Aber damals, diese Ende des Perms und dann nochmal am Ende der Triaszeit, gab es eben durch Vulkanismus einen Treibhauseffekt. Vulkanische Gase haben sehr viel CO2 und andere Treibhausgase, die emittieren. Und wenn diese Gase sich extrem konzentrieren, können sie eben Auswirkungen haben, die noch stärker sind als das, was wir jetzt derzeit beobachten.
Also solche externen Ereignisse wie so ein Einschlag von einem Meteorit, da haben Sie ja gesagt, hat sich die Erde verdunkelt.
Ja.
Das zählt man aber nicht unter ein Klimawandelereignis, weil es nichts mit Gasen in der Atmosphäre zu tun hat?
Ja, wenn Sie wollen, können Sie es auch als Klimawandel bezeichnen, weil die Erde extrem abgekühlt ist. Die Durchschnittstemperatur der Erde war da im Minusbereich, ja. Das ist dann schon auch Klimawandel, aber das ist halt ein anderer Klimawandel als der, den wir jetzt haben, wo es eben um Erwärmung geht. Und wir suchen eben in der Vergangenheit Beispiele für solche Erwärmungsphasen und wie die sich ausgewirkt haben.
Sie haben gesagt, am Ende des Perm, 80% der Arten sind da ausgestorben. Droht der Erde aktuell ein ähnliches apokalyptisches Schicksal? Oder ist es überhaupt ein apokalyptisches Schicksal?
Es ist auf jeden Fall apokalyptisch. Also Sie wollen nicht in dem Massenaussterben leben oder überleben. Das wollen Sie wirklich nicht. Also man kann das gar nicht genug dramatisieren, ja, was so ein Massenaussterben bedeutet. Zum Glück gab es nicht viele in der Erdgeschichte. Ja. Also so durch Erwärmungsphasen ausgelöste Massenaussterben gab es tatsächlich nur zwei. Aber wir sind jetzt tatsächlich auf dem Weg in diese Richtung. Also wir haben damals am Ende des Permszeit, das können wir ja messen, ich habe schon gesagt, mit den Sauerstoffisotopen, hatten wir eine Erwärmung von 10 Grad. Ja, das ist apokalyptisch. Ja. Wir steuern jetzt 2,6, 2,8 Grad an bis 2100, aber es geht ja auch noch weiter danach. Und auf diesen Zeitskalen wird sich die Natur auf jeden Fall nicht anpassen können. Und es wird zunehmend zu klimainduzierten Aussterben kommen. Ich weigere mich immer noch, von dem Massenaussterben zu reden. Aber wir wollen das auf jeden Fall nicht haben. Ganz sicher nicht.
Sie sind Experte im Bereich der Korallenriffe auch. Da gibt es ja bereits jetzt große Sterbeereignisse, richtig? Am Great Barrier Reef in Australien ist, glaube ich, die Lage recht düster. Sind es jetzt schon die Folgen des Klimawandels oder sind es da wieder die anderen Umweltereignisse?
Bei den Korallenriffen ist es ganz klar Folgen des Klimawandels. Die werden ja auch vom Weltklimarat als die empfindlichsten Ökosysteme überhaupt gegenüber Klimawandel angesehen und zu Recht. Und das ist auch wieder etwas, wenn ich in die Vergangenheit sofort wieder abdriften darf, was wir wirklich sehen, dass bei solchen Klimaerwärmungsphasen, das muss nicht mal ein Massenaussterben sein, aber wenn wir solche rapiden Klimaerwärmungsphasen hatten, waren immer die Korallenriffe am stärksten betroffen. Also das ist etwas, da können wir sehen, das wird so weitergehen. Ja, das lässt sich vorhersagen. Korallenriffe werden extrem leiden unter zukünftigen Klimawandel. und unter Umständen sogar völlig verschwinden.
Was hat es zur Folge denn, wenn die Korallen auf einmal nicht mehr da sind?
Ja, gerade in den Südseeinseln oder auch in den Küstenregionen, überhaupt wo Korallenriffe wachsen, leisten sie einen eminenten Beitrag zum Küstenschutz vor Wellen, vor Sturmwellen vor allen Dingen, aber auch Tsunamiwellen. Sie haben eben sehr viel Fisch, ja? Dafür sind Korallenriffe eben bekannt, dass sie für die Nährstoffkonzentrationen erstaunlich viel Fisch vorkommen dort. Herrschen und bilden eben für mehrere hundert Millionen Menschen die Nahrungsgrundlage, die dann wegfallen würde. Und dann sind Korallenriffe auch wichtig, zum Beispiel für Medizin. Also die Pharmaindustrie ist sehr interessiert, weil aufgrund dieser Organismendichte, die alle ihre eigene Strategie haben, Abwehrstrategie, das sind chemische Fabriken, kann man sich so vorstellen, die alle mögliche Stoffe produzieren, die eben für die Pharmaindustrie interessant sind, sind die auch extrem wichtig, was dann auch wegfallen würde.
Gibt es denn noch eine Hoffnung für die Korallen?
Ja, tatsächlich wieder der Beitrag der Paläontologie. Denn was wir oft sehen, auch heute sehen, ist, dass Organismen in höhere Breiten abwandern. Das heißt, wird es denen in ihrem jetzigen Heimatgebiet zu warm, wandern sie. Da fragt man sich natürlich, wie wandert eine Koralle? Die ist ja festgewachsen. Was wandert, sind die Larven. Die pflanzen sich fort, haben ein Larvenstadium, das ist planktonisch, schwimmt also so im Meer und kann dann mit Meeresströmungen woanders hin diffundieren. Und wenn dann die Lebensbedingungen gut sind, sprich, da wo es früher zu kalt war, ist es jetzt warm genug, dass die Koralle dann sich niederlassen kann und überleben kann, dann hat sie praktisch ihr Verbreitungsgebiet polwärts verschoben. Und das passiert heute überall in den Ozeanen, auch an Land, aber in den Ozeanen deutlich schneller als an Land. Durchschnittlich 5 Kilometer pro Jahr wandern Tierarten polwärts ab. Und Korallen sind eben keine Ausnahme. Und die schaffen es jetzt zum Beispiel schon, neue Riffe zu etablieren an der Südküste von Japan zum Beispiel, wo es bisher noch gar keine gab. Ja, also neue Riffe wachsen da. Und das gibt ein bisschen Hoffnung. Und das ist was, was wir in der Vergangenheit, habe ich ja vorhin schon gesagt, an der Südsee da auch sehen können. Das haben die früher auch schon gemacht. Was uns viel Hoffnung gibt, weil die jetzige Diskussion geht sehr viel dahin, ja, die wandern vielleicht, aber die können nicht richtige Riffe da bauen, weil eben das Sonnenlicht nicht ausreicht. Das stimmt ja auch, das Sonnenlicht ist ziemlich schräg, die Sonnenenergie deutlich geringer, weil wir eben in höheren Breiten sind. Aber wir sehen im Fossilen, damals haben sie es geschafft. Also das gibt uns ein bisschen Hoffnung.
Der Weltklimarat, der IPCC, ausgesprochen Intergovernmental Panel on Climate Change, auf Deutsch aber einfach Weltklimarat, den haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Was haben Sie damit zu tun gehabt?
Ja, ich war Hauptautor in der Arbeitsgruppe 2 für diesen Weltklimabericht, wie er dann heißt, der alle 7 bis 8 Jahre erscheint. Wir waren tatsächlich auch über 3 Jahre dran gesessen, die Daten der Welt sozusagen zum Klima zusammenzutragen und dann in meiner Arbeitsgruppe 3000 Seiten zu publizieren.
Ja. Da sind Sie gut informiert. Ich wollte Sie nämlich testen und fragen, ob Sie wissen, wie viele Seiten der Bericht denn hat. Haben Sie denn die ganzen 3000 Seiten mal gelesen?
Fast. Also zumindest quer gelesen habe ich schon, aber tatsächlich wirklich durchgelesen, glaube ich, hat es kein Mensch. Dafür ist es auch gar nicht gedacht. Sondern es ist mehr so als Nachschlagewerk. Denn alles Wissen zum Klimawandel, was es zu wissen gibt, alle Facetten, die ganze Komplexität ist da drin dargestellt. Und zwar dargestellt in der Weise, dass Sie wirklich darauf Bezug nehmen können. Das ist ja mehrfach begutachtet von allen Wissenschaftlern der Welt. Jeder, der Wissenschaftler ist, als Nachweis reicht, dass man 2 Publikationen hat, darf da als Gutachter sich melden und das begutachten. Und zusätzlich noch die Regierungen dieser Welt, also 190 Regierungen, dürfen auch mitsprechen bei diesen Sachen. Also begrenzt mitsprechen, begutachten. Sie dürfen sich aber nur fachlich äußern. Nur wenn es fachliche Mängel gibt, dürfen sie was sagen. Politisch dürfen die nur bei der Zusammenfassung für Politiker mitsprechen.
Wer entscheidet denn, wer mitschreiben darf an diesem Weltklimabericht?
Ja, das ist die Führung sozusagen, die Leitung des Weltklimarats. Das sind Abgesandte der Länder, die entscheiden. Man bewirbt sich und wird teilweise auch aufgefordert. Ich wurde aufgefordert, mich zu bewerben, weil die Leute eben sagten, diesmal brauchen wir auch diese Paläoperspektive. Wir müssen wissen, was früher Klimawandel schon angerichtet hat. Und dann wird eben nach Proporz ausgewählt, also erstens mal nach Qualität. Man muss natürlich ein guter Wissenschaftler sein, aber man muss nach Möglichkeit auch jung sein, aus einem Entwicklungsland sein und eine Frau sein. Ja? Also das ist auch, es wird sehr, sehr stark Wert darauf gelegt, dass da die Quoten sozusagen stimmen.
Spricht ja für Ihre Qualität als Wissenschaftler.
Ja, kann man so sehen, ja. Aber das ist, also ich muss sagen, die Erfahrung im Weltklimarat, das hat mir was fürs ganze Leben mitgegeben. Also wie kriege ich 300 Leute unter einen Hut? Ja, wir waren ja 300, die an diesen 3000 Seiten geschrieben haben. Wie kriege ich das zusammen, dass die wirklich produktiv arbeiten und auch in einer respektvollen Umgebung miteinander umgehen? Es ist ja immer dieses Problem, dass manche nicht so ganz, ganz toll Englisch können. Es findet natürlich alles auf Englisch statt, aber man muss natürlich denen auch Gehör geben. Und dann langsamer reden teilweise und dass das alles funktioniert, dass jede Stimme gehört wird, dass jeder auch sich einbringen kann.
Es war, glaube ich, der 6. Report.
Ja.
Erschienen ist der 2022.
Ja, und dann gibt es noch diese Syntheseberichte, der kam 23 dann raus. Ja, und damit war dann der Zyklus abgeschlossen.
Wie muss man sich da diesen Abspracheprozess technisch vorstellen? Also ich meine 22 und Sie haben gesagt, 3 Jahre hat es gedauert. Das war dann weite Teile Pandemie vermutlich, die
Absprache. Ja. Wir wurden voll erwischt. Ja? Ja. Wir hatten dann tatsächlich die letzten Treffen nur virtuell. Haben aber schnell gelernt, uns damit zu arrangieren. Und das wird jetzt auch hoffentlich die Runde machen, beispielhaft sein, dass wir nicht mehr alle 300 Leute an einen Ort fliegen, irgendwo auf der Welt. Ja? Denn die Politik des Weltklimarats war ja, sich immer auf einem anderen Kontinent zu treffen. Dass wir das jetzt nicht mehr so häufig machen.
Ja, es widerspricht sich etwas mit den Zielen.
Ja, ja. Das ist, muss man einfach zugeben, dass das so ist. Das jetzt fängt sofort, wenn der alte Zyklus abgeschlossen ist, fängt sofort der nächste an. Wir sind jetzt im 7. und da kam jetzt letzte Woche eine E-Mail, dass man aufgefordert ist, sich an einem sogenannten Scoping-Meeting zu beteiligen mit Vorschlägen. Da wird dann die Struktur festgelegt, wie soll der nächste Klimabericht eigentlich ausschauen, welche Spezialberichte sollen erscheinen in dieser Zeit. Die kommen dann vor den eigentlichen Hauptberichten raus. Es war im letzten Zyklus zum Beispiel der 1,5-Grad-Bericht oder dann Climate Change on Land oder dann die Kryosphäre und der Ozean. Das waren diese Spezialberichte.
Machen Sie noch mal mit diesmal oder sagen Sie, es war zu kräftezehrend?
Ja, wie gesagt, es war eine super Erfahrung. Ich habe sehr viel mitgenommen, aber ich habe jetzt gesagt, für diesen nächsten Zyklus bin ich raus. Ich werde vielleicht als Contributing Author nochmal was kleine Absätzchen schreiben oder sowas. Aber ich will auch nochmal ein bisschen forschen, denn das darf man ja nicht verheimlichen. Der Weltklimarat, der fasst zwar alles zusammen und macht ein Assessment, also eine Beurteilung des Wissens und trägt es zusammen, aber macht er selber keine Forschung. Der bezieht sich auf andere Leute Forschung, teilweise auch auf eigene Forschung natürlich. Aber es ist nicht selber wirklich Forschung. Und ich bin zu sehr Forscher, als dass ich jetzt noch mal 3 Jahre da opfern kann. Ja.
Es geht darum, die Forschung zusammenzutreiben. Und dann zieht der Weltklimarat dafür die besten Forscher der Welt für 3 Jahre aus dem Verkehr.
Ja, aus dem Verkehr darf man so auch nicht sagen. Denn das ist so, dass wir ja oft in unserer Arbeit Wissenslücken feststellen. Hier müsste noch mehr geforscht werden. Und teilweise, und das haben wir tatsächlich auch gemacht, setzen wir uns dann selber hin für ein Jahr innerhalb dieser 3 Jahre und stopfen diese Wissenslücke, sodass wir uns dann selber zitieren können, sozusagen sagen können, ja, wir wissen es jetzt.
Der Abschnitt, an dem Sie beteiligt waren, sind ja auch über 100 Seiten.
Ich war an 2 Abschnitten beteiligt, eigentlich sogar an 3. Ja, also meine Hauptaktivität galt eben dem Ozean. In dieser Arbeitsgruppe, ja, das waren auch knapp 100 Seiten. Dann war ich noch beteiligt an den Biodiversitäts-Hotspots. Wie sind die eigentlich beeinträchtigt durch den Klimawandel? Und dann kam ich wie die Jungfrau zum Kind auch noch in diesen Summary for Policymakers mit rein, wo eigentlich nur die Chefs mit reinkommen, aber da gab es Interna, die dann dazu geführt haben, dass ich da auch beteiligt war.
Jetzt wollte ich Sie bitten, das mal zusammenzufassen und wollte schon einleiten mit, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, aber wenn Sie da schon quasi mit an der Zusammenfassung gearbeitet haben, fällt Ihnen das vielleicht leichter, beziehungsweise vielleicht haben Sie einfach ein, zwei zentrale Punkte, Erkenntnisse, die Sie vielleicht rausstellen möchten.
Naja, die Kernaussage ist, ohne transformativen Wandel wird es nicht gehen. Wenn wir nicht wirklich sofort anfangen, unser ganzes Leben grundlegend zu überdenken und umzugestalten in Richtung Klimaschutz, wird es nicht ohne gigantische Schäden abgehen. Denn diese Arbeitsgruppe 2 hat sich ja damit beschäftigt, was Klimawandel eigentlich anrichtet, also Klimafolgen. Ja? Und das geht eben in Bereiche, die dann nicht mehr finanzierbar sind. Es ist jetzt nicht so, dass der Mensch ausstirbt oder sowas. Ja? Das ist eine Dramatisierung, die stimmt nicht. Aber die Kosten, die diese Klimafolgen nach sich ziehen werden, die sind so gigantisch hoch, dass ganze Wirtschaftssysteme zusammenbrechen werden. Die Leute wissen immer noch nicht, was da auf uns zurollt. Es ist ja jetzt gerade 1,1 Grad oder vielleicht so 1,2 über präindustriell. Aber das ist ja erst der Anfang. Jetzt nehmen wir jetzt richtig Schwung erstmal auf. Und wenn wir dann bei 2100 bei 2,8 Grad sind, das haben wir eine andere Welt. Eine Welt, die wir nicht wiedererkennen werden.
Wir werden vermutlich hier kein Meer mehr erleben. So viel Meeresspiegelanstieg wird es wohl nicht geben. Aber kann man prognostizieren, wie sich unsere Region bis dahin verändert?
Die Wälder werden sich grundlegend verändern. Fichten haben keine Überlebenschance. Die Kiefern wahrscheinlich auch nicht. Laubbäume werden überdauern. Aber da wird es auch schwierig. Die ganze Landwirtschaft wird sich umstellen müssen. Wir in Deutschland haben es noch relativ gut. Wir haben halt dann horrende Hitzewellen, wo ganz viele Leute in den Hitzesommern, gerade in Altersheimen, wenn die keine Klimaanlagen haben, sterben werden. Das ist ganz klar. Also Massensterben wird es geben. Und dann wird es diese Extremwetterereignisse werden zunehmen. Also so Sturm-Flut-Ereignisse, wie wir es eben im Ahrtal hatten 2021, werden dann fast jedes Jahr passieren, ja. Das sind ja eben diese Klimaschäden, die dann kommen werden.
Abmildern den Klimawandel ist natürlich eines der zentralen Ziele, aber ohne Anpassung unseres Lebens an sich wird es nicht möglich
sein. Genau, das ist ja auch Arbeitsgebiet von unserer Gruppe gewesen, ne? Anpassung an den Klimawandel. Das ist auch etwas, was sträflich vernachlässigt wird. Wir reden in der öffentlichen Diskussion fast nur über Minderung. Ja? Und wir müssen uns ja jetzt schon anpassen und diese Anpassungsmaßnahmen werden noch viel wichtiger werden. Das geht von einem totalen Umbau der Städte, dass wir einfach mehr Grünflächen schaffen, mehr Bäume in den Städten haben, Schatten bieten, lokale Kühleinseln schaffen, die ganzen Wasserhaushalt in den Städten umstellen, grüner machen, dass wir eben diese Extremwetterereignisse abfedern, dass wir Becken haben, dass bei Sturmflut das Wasser irgendwo hinfließen kann, was wir dann wieder verwenden können in der nächsten Trockenperiode, die dann auch wieder kommt. Das sind so Anpassungsmaßnahmen in den Städten und dann auch in der Natur, dass wir die Natur praktisch benutzen, um uns anzupassen, um zu mindern und anpassen gleichermaßen. Und da hilft uns die Biodiversität sehr viel. Wenn wir Biodiversität schützen, schützen wir eigentlich auch das Klima.
Das war Feldforschung. Podcast vom Verlag Nürnberger Presse.